Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einem äußerst spannenden und interessanten Thema. Die Freimaurer. Okay. Also noch einmal herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einem äußerst spannenden Thema. Sehr interessant für alle, nehme ich an, die heute gekommen sind. Die Freimaurer, so geheimnisvoll wie ihr Ruf. Ich möchte, bevor ich unseren Gast näher vorstelle, ein paar Anmerkungen zum Ablauf des Abends geben, nachdem immer wieder Gäste da sind, die die Gepflogenheiten des Kepler Salons noch nicht kennen. Herr Michael Kraus wird eine halbe Stunde referieren. Anschließend können Sie Fragen stellen und das hoffen wir, deswegen sind Sie ja gekommen. Bitte, nachdem jeder Abend oder fast jeder Abend aufgezeichnet wird und Sie können das dann im Internet nachhören oder versäumte Abende nachhören, ersuchen wir Sie, wenn Sie die Frage stellen, uns ein Zeichen zu geben. Zwei Damen haben ein Mikro für Sie bereit und es geht nicht um die Akustik hier im Raum, sondern eben, damit man auch auf der Aufnahme auch die Fragestellung hört, dass das Ganze komplett ist. Das ersuchen wir Sie sehr. Es gibt an diesem kleinen Tisch da vorne, der jetzt gerade verdeckt ist, gibt es ein Gästebuch. Da können Sie sich eintragen. Wir bitten darum, auch um Anregungen und Vorschläge eventuell, die Sie machen möchten. Dann können Sie während des ganzen Abends jederzeit hinausgehen an die Bar. Von der Gastronomie Keinzel wird serviert. Sie können jederzeit sich was zu trinken holen. Oder Sie werden zwischendurch einmal den Platz freigeben für die eine oder andere Besucher, die stehen müssen. Das wäre sicher sehr hilfreich für manche. Es wird schon lang sein und wenn es so heiß ist, ist es schwierig, so lange auszuharren. Ja, mein Name ist Elfi Schulz, ich bin die Gastgeberin. Das war ich auch schon 2009 und ich freue mich immer wieder, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Nochmals herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend, Michael Kraus. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Er ist aus Wien angereist. Michael Kraus studierte Wirtschaftswissenschaften in Wien mit Schwerpunkt Bankenbetriebslehre und Finanzierung. Er ist derzeit Geschäftsführer in der Gesellschaft in der Immobilienentwicklung und dem Asset Management tätigen Donaufinanz GmbH und Vorsitzender des Vorstandes Donau Immobiliendevelopment Wiener Stadtwerke. Herr Kraus hat verschiedene Geschäftsführerpositionen in Tochterunternehmen der Donaufinanz inne und er ist seit 30 Jahren Freimaurer. Aktuell ist er jetzt Alt- und Ehrengroßmeister. Er war zwischen 2002 und 2008 war er Großmeister der österreichischen Freimaurerei. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke vielmals. Ich danke sehr herzlich für die Einladung. Ich möchte gleich mit einem kleinen Kompliment beginnen. Mir war diese Einrichtung Johann Kepler Salon nicht bekannt und ich finde es großartig, dass so etwas nicht nur zustande kommt, sondern auch einen gewissen Bestand hat. Sie gestatten mir diese Anmerkung, dass das so ein großes Publikuminteresse für so ein seltsames Thema ist, spricht für die Linzer. Dankeschön.
Das nehmen wir gerne an. Danke.
Ich möchte eine kurze Hinzufügung zu meiner Vita vornehmen. Wo ich überall Geschäftsführer bin oder nicht, ist vielleicht nicht so wichtig. Im Kontext meines Vortrages ist aber, glaube ich, für Sie interessant zu wissen, dass ich eine sehr konsequente, strenge der katholische Bildung und Ausbildung hinter mir habe. Ich war Internatszögling bei den Jesuiten, habe dann bei den Benediktinern maturiert, und bin trotz dieser harten und für junge Menschen in meiner Zeit war Internat nicht irgendeine nette Geschichte, wo man halt auch was lernt, sondern ein sehr hartes Brot. Bin nach wie vor bekennender Katholik und hatte mit meiner konfessionellen Zugehörigkeit nie Probleme in der Freimaurerschaft. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ohnehin hier vielleicht auch noch nachgefragt wird, zu dem ich dann auch noch Stellung nehmen kann. Ich möchte kurz mit einer Hommage an Johannes Kepler beginnen. Das berühmte Mysterium Cosmographicum, die Suche nach Wahrheit als Hilfe zur Herstellung der Weltharmonie. Ein Gedankengang aus dem 17. Jahrhundert, der sich sehr nahtlos und eng an die ursprünglichen Gründungsgedanken der Freimaurerei anschließt. Und ich zitiere jetzt: Das ganze Leben und Schaffen Johannes Keplers diente jenem hohen geistigen regulativen Prinzip, das auch wir Freimaurer im großen Baumeister aller Welten suchen und das der Arbeit am Tempel der allgemeinen Menschenliebe dient. Linz 1963 aus der Gründungsurkunde der Loge Johannes Kepler, die seither in Linz sich eines ständig wachsenden und guten freimaurerischen Lebens erfreut. Das heißt, dieser Zufall, dieses Apropos der Örtlichkeit hat einen sehr starken Bezug auch zur Freimaurerei. Der Name Freimaurer ist, dessen Herkunft ist wissenschaftlich nicht wirklich endgültig geklärt. Es gibt da zwei Theorien. Die eine Theorie, da heißt die, dass es eine eben freie Zunft war, also die Werksleute, die Maurer, vor allem die, die mit den besonderen Künstlerischen zu tun hatten, waren zunftmäßig nicht gebunden, sondern frei. Und der zweite mögliche Ursprung dieses Namens, der aus dem Englischen kommt, hat mit dem sogenannten Freestone Mason zu tun. Der Freestone, das war der Stein im baulichen Geschehen der Kathedralen des Mittelalters, der künstlerisch bearbeitet wurde. Den durften nur ganz bestimmte Bauleute bearbeiten. Und da dieses Wissen um die Überleitung der Geometrie als Weltenphilosophie, jetzt sind wir wieder bei Johannes Kepler, in eine Menschenethik etwas war, was mit der Errichtung von sakralen Gebäuden insbesondere zu tun hat und diese Wissenschaft auch nicht geschützt war, haben sich diese Werksleute in sogenannten Logen zusammengeschlossen und aus diesen werkstätigen Logen wurden dann die Spekulativen, die Freimaurerei, die ihren eigentlichen Ursprung bereits im 14. Jahrhundert hat. Warum ist die Freimaurerei für so viele Menschen, ja nicht nur für Sie hier, sondern für viele andere von besonderem Interesse? Es hat eine ganze Reihe von Gründen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wer sich ein bisschen damit beschäftigt, feststellt, dass doch eine ganze Reihe von für unsere Kultur wichtige Menschen Mitglieder waren. Ich bitte Sie, mich jetzt nicht misszuverstehen, wenn ich jetzt Namen nenne, dann nicht deswegen, um eine Wichtigkeit hervorzuheben, sondern man kann sich dann ein bisschen vorstellen, dass wenn der sowieso auch Mitglied war, dann könnte das doch etwas sein, was den durchaus negativen Ogu, den wir weltweit haben, ein bisschen relativiert. An die 40 gekrönten Häupter waren in unserer fast 300-jährigen Geschichte Mitglieder, 15 amerikanische Präsidenten. Ich werde mal gefragt, war es der Bush auch? Nein, der Bush war es nicht. George Washington und so weiter, also ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. 13 sonstige Staatschefs, aber auch mehr als 100 Geistliche und 3 Kardinäle waren in unserer wechselvollen Geschichte Mitglieder. Von den berühmten, der Kunst dazugehörigen Mitgliedern bekannt am ehesten Mozart, Haydn, Liszt, Beethoven, Gottfried von Einem, bei den Dichtern natürlich Goethe, Lessing, Herder, Oscar Wilde, Mark Twain, Rudyard Kipling, Felix Salten, Kurt Tucholsky, Walt Disney, Pushkin, Dickens, Beaumarchais, Wedekind, Tolstoi, aus der jüngeren Vergangenheit Jörg Mauthe, Milo Dor, Giorgio Sebastian, Helmut Anditsch und einige andere mehr, die im Übrigen in einer Sonderausstellung, die wir unserem Museum in Schloss Rosenau derzeit zeigen. Es gibt auch viele Maler aus der unmittelbaren Gegenwart, Hausner, Kedel, Frohner, die Philosophen Fichte und Kant, ganz wichtig. Und aus der Politik nur ganz wenige, Simon Bolivar, Garibaldi, Lafayette. Ja, es gibt fast keinen Revolutionär der romanischen, lateinamerikanischen Welt, der nicht bei uns Mitglied war. Aber auch ganz wichtig, Atatürk, Hussein II., Lindbergh, Churchill, Friedrich der Große, Franz Stephan von Lothringen und aus der unmittelbaren österreichischen Geschichte, Fred Zinnowatz, Helmut Zilk, Altbürgermeister Koref aus Linz, Landeshauptmann Stellvertreter Fröbauer etc. Warum warum ist über diese mehr oder weniger bekannten Mitglieder der Freimaurerei für den heute lebenden Menschen immer noch von Interesse? Es hat natürlich damit zu tun, dass dieses geheimnisvolle Neugierde erweckt. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, wir sind nach dem, und das ist ja in der Rechtswissenschaft genau festgelegt, wir sind kein Geheimbund. Also wir sind bekannt, es ist die österreichische Freimaurerei nach den österreichischen Vereinsgesetzen konstituiert. Es sind die Mitglieder bekannt, sind im Innenministerium, liegen sie alle auf und wir werden wie jeder andere Verein auch in entsprechendem Maße kontrolliert. Es ist auch das, was wir tun, weitestgehend bekannt und in der Literatur nachzulesen. Also so, dass wir eine Vereinigung sind wie die Mafia oder so jemand, der nicht wirklich bekannt ist, so ist es nicht. Aber, und wir bekennen uns schon dazu, dieses Epithet on Ornans geheim, wir meinen damit, dass es etwas uns Schmückendes ist, hat eher die Bedeutung von privat und zurückgezogen. Es ist aus unserer Geschichte, aber auch durch gewillkürte Pflege dieses Umstandes so, dass wir die Mitglieder nicht nennen dürfen, es sei denn, sie sind verstorben. Jeder Einzelne, der Mitglied ist, darf das von sich feststellen, dass diejenigen, denen es sagt, es nicht verifizieren können, ist ein anderes Thema. Wir haben Dinge, die wir absichtlich sehr bewusst geheim halten. Wir reden auch nicht über die Abläufe unserer Zusammentreffen und die Dinge, die wir tun, um über die Brücke von rituellen Dingen zu einer geistigen Entwicklung zu gelangen. Also wir sind sehr privat, wir sind sehr zurückgezogen und dass wir Bücher schreiben, hat nichts damit zu tun, dass wir an diesem Umstand etwas ändern wollen. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle vielleicht kurz darauf hinzuweisen, ist ein Zufall, es ist nicht abgemacht gewesen. Unser Buch, das wir im Jahr 2007 das erste Mal herausgebracht haben, ist jetzt neu überarbeitet und neu aufgelegt. Wir wollten dieses Buch, das war in meiner Amtszeit, eigentlich nicht schreiben. Wir sind von außen her gebeten, aufgefordert, ja vielleicht sogar fast genötigt worden, ein Buch über die Freimaurerei zu schreiben. Und zwar nicht eines, das sich mit der langen Geschichte des Bundes auseinandersetzt, davon gibt es sehr viele Bücher, sondern eines, das nach Möglichkeit die österreichische Situation, den heutigen Zustand, und das heutige Interesse der österreichischen Freimaurerei in der Weltengeschichte darstellt und auch einen Ausblick auf die Zukunft gibt. Das ist dieses Buch, fast 20.000 Mal inzwischen verkauft worden, und wir haben es jetzt neu überarbeitet und neu aufgelegt. Wir haben es auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Ich gebe zu, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass im Jahr 2007 bereits ein gewisser Mr. Dan Brown, ich nehme an, Sie werden den Namen kennen, nachdem er einige Bücher über geheime Organisationen vorher schon geschrieben hatte, angekündigt hat, er würde auch ein Buch über die Freimaurerei schreiben. Und wir hatten zu befürchten, dass der Herr Brown, es sei mir dies gestattet, ich hoffe, ich verletze da niemanden. Der Herr Brown geht mit der Wissenschaft und mit den Fakten ein bisschen großzügig um, nicht? Also es ist schwer zu unterscheiden, was ist jetzt gerade noch Fiction, was ist Non-Fiction. Dass er das sehr packend und sehr fundiert, scheinbar fundiert macht, das ist Teil seines Erfolgs. Und es war natürlich zu befürchten, dass er mit unseren historischen Umständen ähnlich umgehen wird. Und da sind die Verleger zu uns gekommen und gesagt, bevor das passiert, sollte doch eine authentische Auskunft darüber vorliegen, was jetzt gerade noch stimmt und was nicht. Der Herr Brown hat uns ziemlich hingehalten mit dem Buch über die Freimaurer und ist erst vergangenes Jahr mit diesem Buch herausgekommen, das aus der Sicht der Publizität für solche Werke ein bisschen eine Enttäuschung war, weil der Herr Brown hat eigentlich nur nette Geschichten über die Freimaurer geschrieben, und das, was wir befürchtet hatten, dass alle sagen, wir um Gottes Willen, wenn das die Weltverschwörung wirklich ist, dann müssen wir jetzt aufpassen und sehen uns vor und kaufen daher viele Bücher, das alles nicht passiert. Nicht? Der Herr Brown, ich verfüge über einen Brief von Herrn Brown an unsere Kollegen in den USA, wo er geradezu liebdienerisch erklärt, dass er die Organisation, insbesondere was Amerika anbelangt, besonders schätzt und hochhalten will und deswegen weit davon entfernt ist, mit uns irgendwie kritisch umzugehen. Sei es drum, es hat dazu geführt, und nicht nur das, dass ein sehr starkes Interesse an einer authentischen Auskunft zur Freimaurerei entstanden ist. Wir haben für eine solche Auskunft bewusst das Buch gewählt. Das Medium ist Teil der Botschaft. Wir sind nicht, zum großen Unterschied von anderen freimaurerischen Organisationen, wir sind nicht ins WWW gegangen. Auch deswegen, weil dort kaum jemand wirklich klar erkennen kann, was ist jetzt authentisch und was nicht. Und weil wir uns auch bemüht haben, eine gewisse Hemmschwelle des Interesses herzustellen. Wer wirklich ernsthaftes Interesse an diesen Dingen hat, der muss die Mühsal des Buchkaufs und des Buchlesens auf sich nehmen. Und ich glaube, dass das dem Inhalt auch in gewisser Weise gerecht geworden ist. Ich will Ihnen aber nicht vorenthalten, dass wir mit dem, was wir in der Öffentlichkeit tun, nicht beabsichtigen, an unserem Ruf in der Öffentlichkeit auf Biegen und Brechen oder, wenn Sie wollen, vielleicht passt das besser, Teufel komm raus, was ändern zu wollen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit einmal eine Umfrage gemacht, einen Zensus, der doch einigermaßen repräsentativ ist, und haben die Freimaurerei mit anderen sogenannten Service-Clubs verglichen. Wir sind kein Service-Club, wenn ich das sagen darf. Ich schätze alle diese Service-Clubs durchaus, und es gibt da deutliche Unterschiede zwischen dem, was die tun und was wir tun, aber wir werden denen auch zugezählt. Und es wurden da die Parameter Bekanntheit, interessiert sich die Organisation für Ideale? Wie steht diese Organisation zur Geschäftemacherei? Nicht ein Vorwurf, der natürlich auch uns trifft. Wie hält es diese Organisation mit der Politik? Ist sie politisch relevant oder politisch interessiert? Und ist sie gut für Österreich, ja oder nein? Und wir haben da die Kollegen von Rotary, CV, Lions, BSA haben wir abgefragt und ich will Ihnen einen kurzen Einblick in die Resultate geben. Im Bekanntheitsgrad führt mit großem Vorsprung unsere Organisation, also wir haben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, ungestützt über 70%, etwas abgeschlagen Rotary, dann der CV, dann die Lions und dann der BSA. Bei den Idealen sieht die Welt schon ein bisschen anders aus, also ist das eine Organisation, die sich mit den Idealen beschäftigt. Da führt interessanterweise, ich will sie nicht raten lassen, jeder wird da eine Meinung haben, nein, nicht der BSA, es ist Lions, dann die Rotaria, dann der CV und wir haben einen nicht sehr ehrenvollen letzten Platz bei dieser Umfrage. Bei der Geschäftemacherei, jawohl, Sie haben es erraten, da führen wir, knapp gefolgt vom CV und dann den Rotariern, BSA, etwas abgeschlagen Lions. In der Politik engagiert oder involviert, an erster Stelle nicht ganz überraschend, der BSA gefolgt vom CV. Da haben wir dann einen ehrenvollen dritten Platz und etwas weniger bedeutsam in der Hinsicht Lions und Rotary. Gut für Österreich. Nein, Lions an erster Stelle. Interessanterweise hat vielleicht doch was mit dem Zensus zu tun, der BSA, dann Rotary, dann CV und wir den letzten Platz. Also wir leben mit hohem Bekanntheitsgrad, mit einem erheblich schlechten Ruf und sind gewohnt, damit zu leben. Und es ist auch nicht unsere Ambition, als Organisation daran auch wirklich was zu ändern, weil wir als Organisation in unserer Gesellschaft auch gar nicht auftreten wollen. Es hat in meiner Amtszeit ein Ereignis gegeben, das selbst in unseren Kreisen ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Ich will Ihnen das nicht verhehlen. Es hat mich der damalige Nationalratspräsident Kohl kontaktiert und mich zu einem Gespräch gebeten. Und Kohl ist wahrscheinlich unverdächtig, unserer Organisation nahe zu stehen. Nicht? Er gehört, glaube ich, einem sehr strengen, konservativen, katholischen Lager an und dort haben wir meistens die größten Vorbehalte. Aber Kohl hat mich eingeladen und hat gesagt, wissen Sie, ich kenne die österreichische Geschichte und wir sind jetzt mitten im Verfassungskonvent. Und es wäre nicht nur mir, sondern auch meinem Stellvertreter, das war ein gewisser Helmut Fischer, ein Anliegen, wenn Sie diesem Konvent beitreten könnten, dort vertreten wären, um dort auch die Dinge, die Sie interessieren und Sie beschäftigen, einbringen können. Wir laden Sie ein. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe das mit den Kollegen erörtert und hatte für mich ein bisschen überraschend, zunächst eigentlich eine mehrheitliche positive Zustimmung. Also der Mehrheit meiner Kollegen hat gesagt, endlich hat die Welt erkannt, dass wir etwas Positives für das Land tun können und wollen. Dem müssen wir uns stellen. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben es natürlich nicht gemacht, weil das würde wirklich gegen einen unserer wichtigsten Prinzipien verstoßen. Wir sind nicht dogmatisch, ideologisch zu irgendeinem tagespolitischen Thema engagiert. Wir bearbeiten keine Rezepte und geben auch keine Verhaltensweisen aus. Und wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir als Organisation darüber die Hand heben müssen, ob, fällt mir nichts Besseres ein, Abtreibung gestattet sein soll oder nicht, etc. Also diese Dinge, mit diesen Dingen wollen und können wir als Organisation nicht identifiziert werden. Deswegen haben wir konsequenterweise diese Einladung auch abgelehnt. Ich will Ihnen kurz zwei Definitionen der Freimaurerei vorlesen. Die eine aus einem wissenschaftlichen Lexikon, eine, von der ich selber glaube, dass sie doch wesentliche Dinge gut trifft, und eine, die wir selber unseren Kandidaten als eine authentische Auskunft sagen. Zunächst die der Wissenschaft, das Lexikon. Freimaurerei ist der Sammelbegriff für eine durchaus differenzierte Landschaft von Vereinigungen, die sich in der Tradition der Freimaurerei Englands aus dem Jahr 1717 sehen. Die Logen sind nicht nur Spiegel der Gesellschaft, in der sie beheimatet sind, sondern sie sind auch Spiegel der Zeit, in der sie existieren. Als diskrete Gesellschaft stehen sie heute nicht mehr im Widerspruch zu einem absoluten Staat, wohl verschließen sie sich bis zu einem gewissen Grad der Informationsgesellschaft. Die Freimaurerei war und ist eine moralische Anstalt, die dem einzelnen Mitglied die Chance bietet, eingebettet in einen Initiationsritus und in eine nicht fixierte Symbolwelt, den Weg einer ethisch verantwortlichen Selbsterziehung zu gehen. Das, was hier erwähnt wird und das eine besondere Wichtigkeit hat für die Intensität und die Qualität der Bindung, jetzt zunächst einmal unabhängig davon, was der materielle Inhalt dessen ist, womit wir uns beschäftigen, ist der, und dafür werden wir auch von Institutionen dogmatischer, konfessioneller Art kritisiert, ist, dass wir uns eines Initiationsritus bedienen und auch in einer Symbolwelt leben. Ein Initiationsritus, also ein Einweihungsritus, das gibt es in anderen kulturellen Zusammenschlüssen, ethischen Zusammenschlüssen auch, ist etwas, das bewusst eine Distanz zur Realität schafft. Diese Distanz zur Realität ist das, was uns erstens auch aneinander bindet und uns die Möglichkeit bietet, von einer hohen, abstrakten Plattform auf das zu schauen, wovon wir glauben, dass es für das Wohl der Menschheit wichtig ist. Dass wir das dann auch noch als geheim erklären, erzeugt den Bindungscharakter. Wir wissen das aus unserer Jugend, der, mit dem wir ein wie immer auch definiertes Geheimnis haben, mit dem ist man in einem besonderen, engen Kontakt. Kurz aus unseren eigenen Schriften, eine kurze Passage über das, was wir den Suchenden, das sind die Leute, die zu uns kommen wollen, sagen. Die Bruderschaft der Freimaurer ist eine ethisch-humanitäre Gemeinschaft freier Männer. Sie will Geist und Seele bilden und so im Sinne echter Humanität für das Wohl der ganzen Menschheit arbeiten. Die Freimaurer leiten ihren Namen von den alten Verbrüderungen der mittelalterlichen Bauhütten her. Ihre Bräuche und ihre Lehren haben wir von diesen und anderen von alters her auf geistiger Ebene arbeitenden Bünden, zu denen auch die Mysterien der Antike gehörten, übernommen. Die Bruderschaft der Freimaurer ist keine religiöse Sekte und keine politische Vereinigung. Sie denkt nicht dogmatisch. Sie strebt den Fortschritt der Menschheit an, auf dem friedlichen Wege der Belehrung und Bildung, die Veredelung der Menschheit auf dem Wege der Veredelung des Einzelnen. Mit Entschiedenheit weist die Bruderschaft von sich, was die Menschen trennen, was sie mit feindlichen Gefühlen gegeneinander erfüllen könnte. Religiöse Unduldsamkeit, politische Zwietracht, rassische Vorurteile, sozialen Hader und nationalen Hass. Das Ziel der Freimaurer ist, alle Menschen als Glieder einer einzigen Familie zu vereinen und mit einer solchen sittlichen Kraft, mit solcher Humanität zu erfüllen, dass sie einander als Brüder anerkennen, lieben und helfen. Ein enorm hoher Anspruch, den zu erfüllen viele von uns, die meisten, nicht genügen. Was natürlich nichts an der Notwendigkeit ändert, einen solchen Anspruch als ein erstrebenswertes Ziel zu erheben. Es gibt zwei Kapitel, die Sie wahrscheinlich interessieren werden. Ich werde aber, glaube ich, lieber erst in der Diskussion darauf eingehen. Nämlich erstens unser Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche. einigermaßen komplex und einigen Veränderungen auch unterworfen gewesen. Und unser Verhältnis zur Weiblichkeit und zu den Frauen. Letzteres will ich kurz anschneiden. Es gibt fast seit der Geburtsstunde der Freimaurerei im 18. Jahrhundert parallel auch immer schon weibliche freimaurerische Organisationen. Es gibt auch heute eine weibliche Freimaurerei, die durchaus auch den Anspruch erhebt, den Weltenkettenanspruch zu erfüllen, den wir als sogenannte reguläre Freimaurer auch erfüllen. Es gibt auch gemischte Logen. Wir bezeichnen diese allerdings nicht als unserem Sinn nach regulär. Es gibt keinen männlichen Anspruch auf das, was wir tun. Und es gibt genügend weibliche Freimaurerorganisationen, die mit einer größeren Ernsthaftigkeit und Tiefe an dieses Werk herangehen, als das in manchen der Männerbünden der Fall ist. Wir sind nur der festen Überzeugung, dass wir erstens, und wir sind ein traditioneller Verein, also wir halten den Aspekt Pflege der Tradition aus allgemeinen Gründen für wichtig. Wir fühlen uns unserer Tradition verpflichtet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn wir von unseren Mitgliedern verlangen, dass sie sich in ihrem Inneren öffnen, um in der Gemeinsamkeit einer Freundschaftsgemeinschaft an sich zu arbeiten, um etwas Besseres zu werden, dann müssen wir ihnen die Chance geben, das auch so zu tun, dass sie sich der Verletzbarkeit entziehen. Meine eigene Frau hat mir mehrmals gesagt, sie versteht diesen Aspekt sehr gut, weil Männer können mit dieser Öffnung und Verletzlichkeit deutlich schlechter umgehen, als Frauen das können. Und wir glauben, dass wir damit einen Beitrag dazu leisten, dass die Verhärtung, die viele von uns in frühen Lebensjahren oft erfahren, in einem späteren Zeitpunkt in einer solchen Gemeinschaft, die eben diesen Schutz bietet, sich nicht profilieren zu müssen, und das ist nun beim anderen Geschlecht fast zwangsläufig so der Fall, diesen Schutz zu gewähren. Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss schon ein bisschen etwas noch dazu sagen, warum wir glauben, dass wir in der heutigen Zeit etwas beitragen können zur Erhaltung des Friedens in der Welt. Man kann die Freimaurerei auch definieren als eine friedensstiftende, friedenserhaltende Organisation. Wir sind ein Kind der Aufklärung, wir sind mit der Aufklärung gegen Absolutismen aufgestanden, auch gegen die römisch-katholische Kirche, als sie sich als Weltmacht absolutistisch verhalten hat. Wir sind tolerant, wir sind liberal, wir sind sehr bemüht, dem Menschen als Menschen eine Chance zu geben und ihn in seinem Menschtum zu unterstützen. Dieser Gedanken des Menschtums in der Demokratie ist heute in besonderem Maße wieder gefordert. Die Freimaurerei hat ihre große Geschichte nicht nur im 18. Jahrhundert gehabt, sondern auch zur Zeit der lateinamerikanischen Revolutionen, zur Zeit der romanischen Revolutionen in Italien und in Frankreich. Dass die amerikanische Verfassung ein Werk von Freimaurern ist und dort eine ganze Reihe von freimaurischen Grundsätzen enthalten sind, ist bekannte Geschichte. Aber das, was jetzt unglaublich spannend ist, ist, dass die Organisation in Ländern wächst, in denen die Demokratie gerade anbricht. Der afrikanische Kontinent, vom schwarzafrikanischen Kontinent ausgehend, in den nordafrikanischen Kontinent reichend, hat begriffen, dass es ein großes ethisches Vakuum an Haltung, an Menschentum gibt, das durch eine Ethik oder eine Philosophie, wenn Sie wollen, gefüllt werden kann, die sich eben nicht als verdeckte, dogmatische, ideologische Herkunft dann wieder einer bestimmten Macht bemächtigt. Das, was wir erlebt haben in dem neu entstandenen Osten, also im Osten Europas, wo die Freimaurerei in den vergangenen Jahrhunderten auch eine Tradition hatte, wo wir geradezu explosiv gewachsen sind, hat damit zu tun, dass diese Menschen, die Werte entleert irgendeinem verrückten ideologischen Wahnsinn nachgerannt sind, und bedauerlicherweise, ich sage das wirklich aus tiefer Überzeugung, weil ich aus dieser Ecke her komme, es in ihren ursprünglichen sozialen Bindungen nicht mehr findet. Fast nicht mehr in den Familien, kaum mehr in der Religion, kaum mehr in den Interessenverbindungen. Diese Menschen suchen nach einem sozialkapitalistischen, wenn ich das so nennen darf, Halt, der am ehesten von Organisationen erfüllt wird, die sich bemüßigen, es auf einer menschlichen, abstrakten Stufe zu tun, die ihnen den Spielraum lässt, um dann nachher ihrer Gesinnung, ihrer Ideologie und ihrem Glauben auch noch anzuhängen. Wir sind mit jeder Religion kompatibel, mit einer einzigen haben wir Probleme, nicht der Islamismus. Es gibt genügend Beispiele in der islamischen Welt, die mit dem Islamismus und der Freimaurerei zu tun haben. Die Großloge von Israel hat in ihrem Symbol nicht nur den Davidstern, sondern auch das Kreuz und den Halbmond. Nein, wir haben mit den Atheisten haben wir ein Problem, weil die Menschen, die wirklich überzeugt davon sind, dass nichts vor ihnen, nichts hinter ihnen und nichts über ihnen ist, denen fällt es schwer, sich über die Niederungen des Menschseins zu erheben, die oft zu großen Problemen und Kriegen geführt haben. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, wir sind keine arrogante und von sich eingenommene Organisation. Wir leben in dem Bewusstsein, dass wir schwach sind und dass wir an uns arbeiten müssen. Und das, was ich Ihnen so vollmundig hier erzähle, sind unsere Ideale. Und wenn es uns gelingt, denen ein bisschen nahe zu kommen, dann freuen wir uns darüber. Und wenn wir dabei auch als Organisation einen schlechten Ruf haben, dann haben wir gelernt, damit zu leben. Danke vielmals.
Herzlichen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe das Buch zwar schon gelesen, aber wenn man das von einem Freimaurer aus direktem Munde hört, ich muss sagen, ich war fast ergriffen von ihrer vollen Überzeugung der Menschlichkeit und der Arbeit am Menschen. Ich will gar nicht lange reden. Ich denke, es sind schon einige Fragen parat. Sie können, glaube ich, alles fragen, was Sie am Herzen haben. Soweit.
Ich werde nicht auf alles antworten, aber.
Ich habe im Buch auch gelesen, Sie streben nach Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und Selbstveredelung. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was ist das genau, Veredelung? Habe ich auch gedacht, aber das ist etwas Neues aufpflanzen. Ja? Aber wie funktioniert das in einer Logenarbeit oder die Mitglieder sind ja verpflichtet, an sich zu arbeiten, oder das ist das gewünschte Ziel, nicht?
Das machen andere Organisationen im Übrigen ja auch, nicht? Oder wir sind nicht die Einzigen, die versuchen, bessere Menschen zu werden. Es gibt Religionen, die sich ausschließlich damit befassen, ohne dass sie den Boden der Wirklichkeit verlassen. Der erste wichtige Punkt dabei ist, dass man sich seiner selbst bewusster wird. Und da ist das abgeschlossene Biotop der Gemeinschaft, wo man auch von anderen gesehen und kritisiert wird, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Also darüber nachzudenken, wer bin ich, was habe ich bis jetzt gemacht, habe ich nur alles richtig gemacht, wo habe ich Fehler gemacht, kann ich über meine Fehler offen sprechen. Also dieser Punkt der Selbsterkenntnis ist natürlich einer, der ist problematisch, aber der ist der Ausgangspunkt, um überhaupt die Bereitschaft einmal herzustellen, dass man doch nicht auf dem Stand ist, auf dem man eigentlich sein sollte. Das mit der Veredelung geht natürlich nur dann, wenn man etwas vor sich hat, was das Bild des Besseren klar darstellt. Und das ist mit ein Grund, warum wir uns verschiedener Symbole und verschiedener abstrakter Mechanismen bedienen, die wir durchaus und die Kirchen, die Konfessionen sind uns da zu Recht auch in gewisser Weise böse. Nicht? Also wie kommen wir dazu, Analogien aus dem Alten Testament oder aus der Bibel zu nehmen und so zu tun, als wäre das auch unseres? Das ist auch ein bisschen ein Problem. Wir verwenden diese Dinge nicht als eine religiöse Stütze im Sinn einer vorgegebenen religiösen Zielsetzung, sondern wir verwenden sie als Denkhilfe, als Hilfe, um festzustellen, was ist daran das, was das Verbesserungswürdige am Menschen eigentlich bedeutet. Wenn wir uns dann in Richtung der Religiosität begeben, dann unterbrechen wir das auch, weil dann ist jeder mit seinem Zugang zu einem bestimmten religiösen Inhalt alleine und muss auch allein gelassen werden. Der Abt-Henkel von Donnersmarck, den Sie möglicherweise aus den Medien auch kennen, ein unglaublich kluger und gebildeter Mann, mit dem ich Gelegenheit hatte, über unser Buch in offener Diskussion mich zu unterhalten, der ein besonderes Naheverhältnis zum jetzigen Papst, ehemaligen Kardinal Ratzinger, der mit uns bei der Änderung des CEC nicht sehr nett umgegangen ist. Der hat mit mir diese Diskussion sehr offen gefühlt und der hat an dieser Stelle dann gesagt, also wenn Sie sich schon eines Instrumentariums befleißigen, das wir in der Kirche und in der Religion auch verwenden, wie können Sie denn verhindern, dass Ihre Mitglieder dabei so etwas wie Religiosität empfinden? Da hat er recht, wir können das nicht verhindern, aber der wichtige Punkt ist, dass wir das nicht in eine Heilslehre kleiden, dass wir nicht sagen, das ist der Weg und kein anderer, und wenn du diesen Weg verlässt, dann versündigst du dich, sondern wir versuchen ihm eine Hilfe zu geben auf dem Weg, den er sich in seiner Religiosität entweder gefunden oder nicht hat. Natürlich haben wir darunter zu leiden, dass viele Interessenten zu uns kommen und sagen, so jetzt langt's mir endlich mit dieser katholischen Kirche und ich möchte das jetzt nicht erwähnen, was da jetzt passiert ist, Sie wissen das. Jetzt bin ich ausgetreten und da ihr ja bekannte Gegner der Kirche seid, jetzt bin ich in euren Reihen und will mit euch gegen die Kirche kämpfen. Solche Kandidaten nehmen wir nicht auf. Nicht? Wir führen keinen Kampf gegen die Kirche. Goethe hat einmal selber gesagt, Freimaurerei ist in der Lage, Religiosität zu erzeugen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir viel geleistet. Nicht? Das gelingt uns natürlich nicht immer. Aber diese Veredelung ist eben das langsame herangeführt werden und durch Unterstützung der anderen, durch Hilfe der anderen an ein möglichst abstraktes, nicht dogmatisch fixiertes Ideal.
Wie schaut so ein Ideal aus? Wie ist der vollkommene Mensch? Wie ist der? Gibt es denn?
Nein,
ist das das Ziel?
Nein, gibt es natürlich nicht. Also es gibt, schauen Sie, nehmen wir jemanden aus der Geschichte, nicht? Das, ich habe es vorher erwähnt, Kemal Atatürk war Freimaurer, nicht? Also wir werden natürlich immer wieder damit konfrontiert, ja, und was sagen Sie dazu, dass Kemal Atatürk es zugelassen hat, dass in seiner Herrschaft, in seinem Land, möglicherweise, ich sage das in aller Vorsicht, nicht? Ich bin da kein Historiker, Genozid passiert ist, etc., etc. Natürlich, es gibt viele Politiker, die sich der Freimaurerei zugehörig fühlen, die auch Dinge gemacht haben, die mit unseren Prinzipien nicht vereinbar sind. Aber Ich glaube, dass das heute geradezu von besonderer Bedeutung ist. Das, was ein Kemal Atatürk in einem islamisch orientierten Land zustande gebracht hat, nämlich den Laizismus zu einer Staatsform zu bringen, der die Religiosität seiner Mitbürger nicht beeinträchtigt. Das ist genau das, was wir heute in Nordafrika zu leisten haben werden. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer Situation, die durchaus der Französischen Revolution ähnlich ist. Es bleibt hier kein Stein am anderen. Und wenn wir Europäer nicht in der Lage sind, diesen Menschen Orientierungshilfe zu geben, dann laufen wir Gefahr, dass sich die Partikularinteressenten ihrer bemächtigen. Also Institutionen wie die unsere, wir sind nicht die einzige, sind in besonderem Maße gefordert, zu schauen, hier Dinge zu schaffen, die es ermöglichen, einen Weg der Demokratie zu beschreiten, wie wir ihn seit Jahrhunderten in Europa zum Glück haben.
Eine Frage haben wir, bitte.
Ja. Funktioniert?
Ja.
Ich weiß, dass Sie strenge Aufnahmerituale haben, aber es ist ja nicht möglich, wirklich Menschen genau zu erkennen, beziehungsweise ihre Entwicklung vorherzusagen. Wie gehen Sie mit dem Fall um, dass sich jemand in Ihren Reihen befindet, der nicht zu Ihnen passt? Und dazu eine zweite Frage. Sie haben von der Verletzlichkeit und der Arbeit und der Veredelung an sich selbst gesprochen. Naturgemäß entstehen in diesen Situationen Aggressionen, die oft auf andere Mitglieder der Gruppe projiziert werden. Wie gehen Sie mit inneren Konflikten um?
Also der erste Punkt ist ein Punkt, an dem wir natürlich immer arbeiten müssen. Wie wird man überhaupt Mitglied bei uns? In der großen Mehrzahl der Fälle ist es so, dass Mitglieder bei uns jemanden, der noch nicht bei uns ist, ansprechen und einladen, Mitglied zu werden. Derjenige, der das tut, der ist dann meistens der für eine Aufnahme auch als Grundvoraussetzung vorhanden sein müssende Bürger. Ohne Bürger kann man nicht aufgenommen werden. Der Bürger, der steht natürlich auch dafür, dass wir uns hoffentlich in dem Kandidaten nicht irren. Es gibt aber auch einen anderen Weg, um Mitglied zu werden. Es kann jeder, der keinen Bürger hat und nicht angesprochen wird, sich an uns wenden und sein Interesse kundtun. Dann läuft ein bestimmtes Vorverfahren, in dem wir dann einen Bürger von Amts wegen für diesen Kandidaten besorgen, der sich dann seiner annimmt und ihn auf dem möglichen Weg zu uns begleitet. Es gibt ein sehr gründliches Auswahlverfahren. Wir versuchen nicht nur über den Bürger, sondern uns zugänglichen Informationen diesen Kandidaten kennenzulernen. Und dann gibt es am Ende dieses Verfahrens eine geheime Abstimmung in der Loge, in der derjenige aufgenommen werden soll. Und in dieser geheimen Abstimmung ist eine sehr, sehr hohe Quote der Zustimmung erforderlich. Zwei Nein-Stimmen genügen und er wird nicht aufgenommen. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass das nicht artikulierbare Unsicherheitsgefühl, das einem dennoch dann am Schluss übrig bleiben kann, das höhere Gut ist als Wachstum um jeden Preis. Wenn wir uns geirrt haben, haben wir Verfahren, die es auch einen Ausschluss ermöglichen. Das passiert sehr, sehr selten, was vielleicht ein bisschen ein Hinweis darauf ist, dass wir in unserem Auswahlverfahren sehr streng und konsequent sind. Und ich gebe gerne zu, dass wir viele von denen, die Mehrzahl vielleicht meint, sie werden die richtigen Mitglieder sie doch nicht nehmen können, weil es Befindlichkeiten gibt, die dann eine Aufnahme verhindern. Hinzu kommt, und das ist auch ein ganz ein wichtiger, durchaus undemokratischer Punkt, wir sind außerordentlich demokratisch organisiert, nicht? Also der Großmeister wird auf 3 Jahre gewählt, er kann wiedergewählt werden. Der Großmeister hat erhebliche Zuständigkeiten und Befugnisse, er kann auch abgewählt werden. Es gibt keine Aufnahme ohne die Zustimmung des Großmeisters. Der Großmeister kann jede Aufnahme ohne Angabe von Gründen auch versagen. Das ist eine enorme Verantwortung, die man einer einzelnen Person zubilligt. Sie ist bewusst eine undemokratische, wenn Sie wollen, weil wir davon ausgehen, dass wir den Rest an Unsicherheit dadurch festmachen wollen, dass wir einen dafür verantwortlich machen. Der zweite Punkt ist ein ganz wichtiger, der wird am ehesten dadurch beherrscht, also diese Konfliktfreiheit, indem wir uns sehr bemühen, uns an gewisse Verhaltensregeln zu halten. Ich sage das ungern in einem größeren Rahmen, weil man da heutzutage oft missverstanden wird. Der Aspekt Disziplin und Ordnung ist etwas, was uns wichtig ist. Wir führen keine Diskussionen, die nicht geleitet und die nicht so ablaufen, dass nicht jeder irgendwas sagt, sondern wir führen Diskussionen so, dass wir sie auf den Punkt bringen und der, der die Diskussion leitet, der Chef der Loge, kann jede Diskussion jederzeit beeinflussen und abbrechen. Ordnung, Disziplin und Haltung, meinen wir, ist eine Grundvoraussetzung, um die Subjektivität der Emotionalität halbwegs in den Griff zu bekommen.
Dankeschön. Funktioniert das eigentlich? Ist es so wie bei den Rotariern, dass sie sich einmal in der Woche treffen und dann hält jemand einen Vortrag oder sie besprechen sich? Wie werden die Leute gefördert oder wo lernen sie das alles?
Also ich, im Buch, sollten Sie das lesen wollen, dann noch genauer hören. Es gibt keine einheitliche Ablaufmechanik der Freimaurerei auf der ganzen Welt. Nicht die Freimaurerei hat eine Gemeinsamkeit, die auf einem abstrakten Niveau existiert. Unser Weltenbund ist eine organisatorische Fiktion, also wir sind nicht zentral in England organisiert. Wir anerkennen England als unsere Gründungs- und Mutterloge. England hat wichtige Zuständigkeiten, aber die Ausformung des freimaurerischen Lebens in jedem Land ist durchaus unterschiedlich. Es gibt ein paar wichtige Grundprinzipien, die sogenannten Basic Principles, und wenn die nicht eingehalten werden, dann ist man nicht regulär. Unabhängig davon gibt es einen Spielraum der Gestion, wenn Sie so wollen. Bei uns in Österreich ist das so, dass wir uns üblicherweise, ist nicht bei allen Logen so, wir treffen uns üblicherweise wöchentlich, immer an einem bestimmten Wochentag, und unsere Zusammenkunft zerfällt in zwei Teile. Der eine ist der formelle Teil, der hat auch mit einem Vortrag zu tun, wobei wir uns nicht über das Sein oder Nichtsein der Bienenzucht unterhalten, sondern doch meistens um Dinge, die gesellschaftspolitisch und philosophisch, wenn Sie wollen, relevant sind. Das passiert in einem sehr geordneten, eben rituellen Rahmen. Das ist das, was wir im sogenannten der Tempel abläuft. Und dann gibt es den zweiten Teil, der eben auch mit einem Verhaltenskodex zu tun hat. Das ist das gemeinsame Abendessen, das Brudermahl, wenn Sie wollen, so heißt das auch, oder wir nennen es auch die Tafel. An dieser Tafel wird dann in bestimmter Art und Weise auch dieser Vortrag, wir nennen den Vortrag in Analogie zu unseren Vorfahren, den Werkmeistern, das Baustück, das wird dann gemeinsam besprochen und bearbeitet. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sonderveranstaltungen, aber das Regelmäßige sind wöchentliche Veranstaltungen.
Bitte.
Wie passen Ihre hohen Ideale mit dem Kapitalismus zusammen? Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Sie handeln, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Immobilien. Wir wissen die Wahnsinnigkeiten des Kapitalismus. Ich habe gerade heute dafür eine Sendung gehört über Landraub in Äthiopien und Kambodscha und so weiter. Also der Kapitalismus in seiner für mich schlimmsten Ausprägung. Wie passt das zusammen? Für mich schließt sich das irgendwie aus.
Ja, manchmal ja, natürlich, ja. Also, schauen Sie, wir sind ja nicht eine abgehobene, weltfremde Organisation, sondern wir bemühen uns, dass was wir an Erkenntnis schaffen und dann an Verbesserung des eigenen Charakters und der eigenen Haltung, dann, wir sagen das jedes Mal, wenn wir uns treffen, draußen durch die Tat umzusetzen. Und meine mehr als 30-jährige Erfahrung mit der Freimaurerei hat jedenfalls dazu geführt, dass ich in meinem persönlichen, beruflichen Umfeld festgestellt habe, dass dort, wo wir einander kennen, wir eine nicht unerhebliche Möglichkeit haben, Dinge zur Ordnung zu bringen, die sonst nicht in Ordnung sind. Wir schließen auch Leute aus, die sich gegen solche Dinge versündigen und vergehen. Also gegen die Dinge, die
auch mit der Gesetzesmaterie, wenn Sie wollen, nicht im Einklang zu bringen sind oder mit Anstand nicht zu tun haben. Das sind Dinge, die wir natürlich kritisieren und wir versuchen, einen Beitrag insofern auch zu leisten, dass wir nach Möglichkeit auch Menschen in der Wirtschaft mit Anstand haben wollen. Gelingt uns nicht immer. Aber wir bemühen uns und es ist einer meiner wichtigsten Erkenntnisse durch die Mitgliedschaft, dass es auch in starkem Maße gelingt. Ja, Sie haben recht und wir werden auch nicht müde, uns darum zu bemühen. Ja,
ja, eine Dame oder der Herr, na, passt schon, Entschuldigung. Ja.
Mich würde Folgendes interessieren, mit welchen Mitteln und mit welchen Instrumentarien versuchen Sie Ihre hochgestellten Ziele, Sie sagten ja, dass Sie sehr zurückgezogen agieren als Freimaurer, für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft sichtbar umzusetzen. Welche Instrumentarien bzw. welche Mittel oder in welcher Form soll das geschehen?
Also das wozu wir immer aufgerufen sind oder was fast die Ausschließlichkeit dieser Umsetzung ist, ist der Beitrag des Einzelnen, nicht? Also das katalytische Wirken des Einzelnen. Wir wirken nie als Organisation, also wir treten nicht als Organisation auf, sondern der Einzelne durch seinen Beitrag in seinem beruflichen Umfeld. Dass er aus Erkenntnissen, aus Unterstützungen schöpft, die bei uns zustande kommen, ist etwas, was nicht an die Oberfläche kommt. Allerdings, und das ist uns schon wichtig, wir haben immer wieder in der Geschichte, vor allem auch in der österreichischen Geschichte, durch ideologieüberschreitende Diskussionen in unserem Kreis auch gesetzliche Änderungen, Veränderungen zustande gebracht, die nur deswegen zustande gekommen sind, weil wir eben über die Schwelle der Parteipolitik hinweg einen Konsens gefunden haben. Also viele sozialpolitische Einrichtungen des vergangenen Jahrhunderts in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sind auf Initiativen zustande gekommen, die, wenn Sie wollen, in unserer Küche frei der Ideologie besprochen werden konnten. Schauen Sie, was passiert heute in, es gibt ja, ich frage mich, ja, was ist denn heute wichtig für euch in Österreich, nicht? Also, es gibt ja eine Unmenge von Themen, die uns interessieren und die durch parteipolitische Positionen festgefahren sind. Nehmen Sie die Bildungspolitik, nicht? Oder die Gesundheitspolitik. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, dass wenn die Proponenten der verschiedenen Lager bei uns sind und der muss seinen Parteihut wirklich draußen lassen, dass es dann möglich ist, und das kommt auch so zustande, dass man frei der Ideologie endlich einen gemeinsamen Konsens finden kann. Das ist uns immer wieder gelungen. Meine, abgesehen davon, das ist nicht das Wichtigste, was wir tun das auch. Es gibt eine ganze Reihe von karitativen, sozialen und sonstigen Einrichtungen und Initiativen, die nicht unsere Überschrift tragen, aber die von uns bestimmt sind. Also das, Sie können verstehen, dass ich jetzt nicht sagen kann, aber es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die man kennt, die werden von uns oder wurden von uns eingerichtet und werden von uns betreut. Aber nicht als Organisation, sondern von Mitgliedern, die halt eben auch bei uns Mitglieder sind. In Amerika ist es ein bisschen anders, nicht? In Amerika gibt es viele Spitäler, da steht oben Masonic Hospital und so weiter und so weiter. Die Amerikaner sind nie verfolgt worden, die amerikanischen Freimaurer, wir sind verfolgt worden. Die amerikanischen Freimaurer sind staatstragend, für jeden bekannt, nicht? Also wenn so und so viele Präsidenten Freimaurer waren und 80% der höchsten Kader des Militärs alle Freimaurer sind, dann gehört das fast zum guten Ton, dabei zu sein, nicht? Und deswegen wird das oft auch mit diesem Etikett versehen. Bei uns aus vielen Gründen nicht.
Bitte, dann warten Sie noch aufs Mikro.
Ja, also ich möchte was okay. Zum Thema Religion fragen. Sie haben gesagt, Religion ist in Ihrem Verein sehr wichtig. Sie möchten Ihre Mitglieder zur Religion hinführen. Aber was man dann glaubt, ist eigentlich auch wieder wurscht. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Für mich klingt es so, es war Religion für Sie schlicht und einfach Mittel zum Zweck, ein Instrument zur Selbstverwirklichung und nicht mehr.
Also die natürlich ist die Religion auch Mittel zum Zweck, nicht? klar, selbstverständlich, aber es ist nicht Mittel zu unserem Zweck, nicht? Vielleicht bin ich da auch missverstanden worden. Wir sind kein Religionsersatz, nicht? Und wir sind auch nicht bemüht, Religiosität herzustellen. Und das geht's nicht. Wir glauben nur, dass die uns bekannte und auch zum Teil verständliche Abwehrhaltung der Konfessionen und der Religionen uns gegenüber, weil die sagen, diese Leute bemächtigen sich Dinge und Interessen des Menschen, die eigentlich der Religion vorbehalten sind. Da ist es schwer, diese Grenze oft zu ziehen. Wir kommen am ehesten damit klar, wenn wir den Leuten nicht sagen, entweder oder, sondern wir sagen den Menschen, wir hindern dich nicht an deiner Religiosität, wir sind tolerant und liberal, ob du Buddhist oder ob du Islamist oder römisch-katholisch oder was immer oder Agnostiker bist, das ist deine Angelegenheit. Nur die Möglichkeit, über Dinge, die über dem Alltag liegen, hinauszudenken, werden auch von uns unterstützt und gefördert. Wenn das in Religiosität mündet und er seinen Zweck damit erreicht, dass er, wie das in einigen Religionen heißt, in den Himmel kommt, dann 1000 Rosen. Dem wollen wir nicht im Wege stehen. Aber wir sind kein Religionsersatz. Und wir sind auch nicht dogmatisch. Und
Sie glauben, dass ein Atheist nicht über die Dinge des Alltags hinausdenken kann?
Nein, Atheisten sind ja keine dummen Menschen, nicht? Also Atheisten sind Menschen, die sich vielleicht viel intensiver mit dem Sein auseinandersetzen und vielleicht zu Lösungen kommen, mit denen auch Atheisten glücklich werden können. Um Gottes Willen, wir wollen ja nicht die Atheisten ausgrenzen. Und es gibt genügend Freimaurerorganisationen, die diese Strenge der Abschottung gegenüber Atheisten nicht haben. Das, was zu Konflikten führt bei uns, ist, dass wir uns doch einer gewissen Spiritualität bedienen, eines gewissen Überbaus. Nicht, wir sagen ja das Prinzip des großen Baumeisters aller Welten. Wir sagen nicht, das ist der liebe Gott oder der mehr oder weniger liebe Gott oder wer auch immer, wie immer wir den benennen wollen, sondern wir nennen ihn möglich abstrakt. Nicht? Wenn Sie einem Atheisten sagen, es gibt irgendwo einen Baumeister, der über mich bestimmt, ohne dass ich das beeinflussen kann, ein Atheist schließt das aus. Nicht? Der Atheist geht davon aus, dass alles durch den Intellekt, das Menschliche und durch die Materie bestimmt ist. Und damit hätte jemand, der diesen Gedankengang religiös, wenn Sie wollen, anhängt, bei uns ein Problem.
Noch eine zweite Frage. Eine
Frage war nur ganz kurz, und zwar Folgendes. Wenn Sie versuchen, Ziele umzusetzen, Staaten weltweit, betreiben Sie auch so etwas wie einen international koordinierten Lobbyismus? Oder gibt es das nicht? Weil Sie haben sich bezogen auf den sozusagen Lobbyismus der einzelnen Personen, der einzelnen Mitglieder. Aber gibt es einen koordinierten, so einen internationalen Lobbyismus in verschiedenen Zielen, die Sie oder Dingen, die Sie erreichen wollen?
Schauen Sie, mit dem Begriff Lobbyismus ist man in unseren Breiten nicht sehr glücklich. Nicht? Das hat keine positive Konnotation. Nicht? Also Lobbyisten sind Leute, über die wir in den einschlägigen Medien eher Unangenehmes lesen. Und deswegen gibt es niemanden, der sagt, ja, ich bin gerne ein Lobbyist, nicht in Amerika oder anders. Wenn man versucht, dieser negativen Konnotation zu entkleiden, dann kommen wir natürlich schon auf den Punkt, dass die Intensität und die Qualität unserer Gemeinschaft, nicht? Ich habe das vorher erwähnt, dass wir Dinge tun, die wir bewusst miteinander als geheim bezeichnen, obwohl sie diesen Anspruch gar nicht haben müssten, dass wir durch ein Einweihungsritual gehen, über das wir nicht sprechen, etc. Das führt zu einer Intensität der Bindung zueinander, die es ihnen dann ermöglicht, und das weltweit, relativ unproblematisch, mit Mitgliedern unseres Bundes über gemeinsame Anliegen zu reden und die auch zu transportieren. Jawohl, sitzen ein paar Kollegen von uns in Brüssel, die sich darum bemühen, dass die nicht total verrückt mit uns umfuhrwerken, nicht? Ja. Und wenn uns das gelingt, einen Beitrag dazu leisten, dadurch, dass wir ein paar kennen, die das unterstützen, dann gehen wir das Risiko ein, möglicherweise als Lobbyisten erkannt und beschimpft zu werden. Der Zweck heiligt in diesem Fall ein bisschen die Mittel. bitte missverstehen Sie mich nicht, nicht? Also der Zweck heiligt nicht immer die Mittel, aber in einem solchen Fall vielleicht in gewisser Weise schon.
Bitte, die Dame da hinten.
Meine Frage geht ein bisschen in eine geschichtliche Richtung und wurde zum Teil schon ein bisschen angeschnitten. Wie lebte oder überlebte die Freimaurerei während des Zweiten Weltkriegs? Sie haben es ein bisschen angeschnitten, aber gab es eine Pause oder war das noch versteckter? Wie ging es damals?
Ja, also wir sind im Nazireich verfolgt, eingesperrt worden, abgeschafft, nicht, wurde verboten. Es haben sich die Mitglieder geheim getroffen in Österreich und es sind nach dem Krieg doch noch eine erkleckliche Anzahl dann wieder zusammengekommen und haben die damals unterbrochene, also von Staats wegen unterbrochene Freimaurerei wieder neu aufgebaut. Nicht? Aber wir sind ja auch ab dem Jahr 1795 in Österreich verboten gewesen und sind ausgewichen in den Untergrund und haben weitestgehend die längste Zeit in Ungarn residiert und so im Verborgenen unsere Organisation hochgehalten. Aber während des Zweiten Weltkriegs, und es gibt noch genügend Länder, wo die Freimaurerei auch verboten ist, nicht? Im Iran steht die Todesstrafe drauf, nicht? Nach wie vor. Ja.
Bitte.
Ich habe Ihren Vortrag sehr interessant gefunden. Und ich stelle mir nur eine Frage. Wenn man von Ihnen gehört hat, dass ja die Freimaurerei so ideale Ziele verfolgt und große, große Ideale hat, dann frage ich mich nur, warum hat die Freimaurerei einen so schlechten Ruf oder wie Sie es bezeichnen, so einen Ugü? Und warum ausgerechnet hierzulande bzw. in Europa und offensichtlich wenig in Amerika? Denn wenn ich mich so zurückerinnere, was ich selber über die Freimaurerei als Jugendlicher oder als Heranwachsender mitbekommen habe, war das, dass das ein ganz strenger Konflikt zur Kirche besteht, dass Katholiken, die dort beitreten, exkommuniziert werden, dass die Freimaurer die Weltherrschaft anstreben und dergleichen mehr. Wenn ich Ihnen heute zuhöre, muss ich feststellen, dass das ja offensichtlich nicht stimmt. Woher der schlechte Ruf?
Ja, also der schlechte Ruf in unseren Breiten hat insbesondere mit dem seit dem 18. Jahrhundert bestehenden Zerwürfnis mit der römisch-katholischen Kirche zu tun. Nicht? Also die erste Bannbulle 1738 vom Clemens XII., der dann noch an die 20 weitere Bullen folgten, und die Exkommunikation war eben bis zum Jahr 1983 im CEC, im Kanon 2335 ausdrücklich enthalten, ist für jeden guten Katholik Grund genug, der Organisation zunächst skeptisch gegenüberzustehen. Es gibt auch heute noch genügend Religionswissenschaftler und damalige Kardinal Ratzinger hat ja, nachdem das eliminiert wurde aus dem Kanon, nicht? Nachdem durch das Zweite Vatikanum und König und die Verbindung mit den Nichtgläubigen und dieser Schutt quasi weggeräumt wurde und der dann nicht mehr drin enthalten war, hat ja dann einen Tag vor der Veröffentlichung, nicht in seiner Funktion als Kurienkardinal, festgestellt, aber er befindet sich in schwerer Sünde. Nicht? Der Freimaurer befindet sich in schwerer Sünde und wer in schwerer Sünde lebt, ist dem Interdikt, also dem Verzicht, dem Verbot, die Sakramente zu empfangen, ausgeschlossen. Darüber hat es dann einen heftigen innerkirchlichen Disput gegeben, nicht, ob diese Meinung eine Privatmeinung des damaligen Kardinals Ratzinger ist oder ob das ex cathedra auch wirklich Gültigkeit hat, etc., etc. Das ist alles überkommen und Ratzinger hat sich, also entschuldigen, der Papst hat sich auch in der mittelbar nicht selber zu diesen Dingen auch neuerdings wieder geäußert. Das, was, und jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt, den wollen wir nicht verschweigen. Es ist sicherlich so, dass die Freimaurer in der Vergangenheit auch aktiv gegen die Kirche eingeschritten, losgegangen sind. Nicht? Also das, was in Rom passiert ist, Garibaldi etc. etc., das sind Dinge, die sind mit den hehren Zielen des Bundes nicht in Übereinstimmung zu bringen. Und natürlich hat es immer wieder, nennen wir es lobbyistische oder sonstige Organisationen gegeben, Menschen, sage ich jetzt bewusst, Mitglieder des Bundes, die die Organisation missbraucht haben. Ja, ich stehe nicht an, hier einzuräumen, zuzugeben, dass die B2, also die B2, das war eine Freimaurerloge. Jawohl. Ja. Eine Organisation, die so feste Bande hat, ist natürlich nicht gefeit davor, auch missbraucht zu werden. Das ist immer wieder geschehen. Und wenn sie sich dann nicht erklärt, wenn sie sich dann nicht rechtfertigt, wenn dann die Leute vor der Türe gehalten werden und nicht eingeladen werden, wie das einige gemacht haben. Nicht die Deutschen haben gesagt, um Gottes Willen, so schlimm sind wir ja nicht. Machen wir die Türen auf. Die sollen die Leute reinkommen, sollen zuschauen. Machen wir Mitgliedschaft auf Probe. Was ist passiert? Eine unglaubliche Verflachung hat stattgefunden. Eine Nivellierung nach unten. Also der Aspekt des zurückgezogenen Privaten hat natürlich schon etwas auch mit Qualitätssicherung zu tun. Aber wir müssen in Kauf nehmen, dass das, was gelegentlich passiert ist, wofür die Organisation auch immer wieder Verantwortung trägt, dass das dann abfärbt.
Mich würde das Thema Tod interessieren. Können Sie irgendwas sagen, wie die Freimaurer zum Tod stehen, wie sie damit umgehen und ob der Tod eine Rolle spielt bei den Riten?
Ja, der Tod spielt eine sehr wichtige Rolle bei uns. Es gibt einen eigenen Grad, der sich ausschließlich damit befasst. Also die Befassung mit dem Tod. Sie können die Freimaurer auch verstehen als ein Verstehen, als ein Fertigwerden, als ein Akzeptieren des Todes. Also die Grenzüberschreitung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja.
Bitte. Ja, also meine Frage wäre dahingehend, ich habe also gehört, welche hohen Ziele die Freimaurerei sich setzt. Ja, Sie haben das ja ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht.
Sie müssen ein bisschen näher halten,
das Mikrofon. Und jetzt ist meine Frage ist dahingehend, ich habe schon den Eindruck gehabt, also das Wichtigste hierbei ist also nicht, dass die Freimaurerei nach außen irgendwelche gemeinsamen Ziele setzt, sondern es geht darum, dass der Einzelne in seiner Entwicklung gefördert werden soll zum besseren Menschen. Ja. Wobei ich das Problem habe, dass natürlich der ideale Mensch, wie Sie auch wissen, glaube ich, den gibt es einfach nicht. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie also jetzt zum Beispiel bei diesem Prozess, den der einzelne Mensch in ihrer Gruppe macht, ja, in die falsche Richtung sich entwickelt, ja, oder eine ganze Gruppe. Gibt es hier ein Regulativ oder bestimmt hier, eher undemokratisch, wie Sie gesagt haben, der Großmeister und der sagt, das ist zu machen oder nicht. Und da frage ich mich ja schon, wo ist die Demokratie, ja, und wie ist gesichert, dass Ihre Organisation oder die Mitglieder wirklich immer den richtigen Weg gehen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier verschiedene Strömungen gibt. Wie gehen Sie mit diesen verschiedenen Strömungen um?
Das ist ein schwieriger und ständiger der Prozess der Selbstkontrolle und der Selbstreinigungskraft. Nicht? Wir sind uns bewusst, dass wir da auch Kompromisse eingehen müssen. Nicht? Also natürlich gibt es Statuten, gibt es Verhaltensweisen etc. Und wenn jemand klar drüber ist, dann bedarf es nicht eines subjektiven Einschreitens. Aber für diese große Grauzone gibt es eben die uns allen wichtige Zuständigkeit einer Autorität. Und diese Autorität, die muss wiedergewählt werden. Wenn sich der vergreift, wenn der dem gemeinen Konsens nicht mehr entsprechen kann, dann ist es auch mit seinem Amt vorbei. Nicht? Und es ist auch üblich, dass wenn der Großmeister sein Amt zurückkriegt, dann tritt er an die unterste Stufe der Kette zurück.
Danke.
Bitte, wer hat noch eine Frage? Ah, ja, bitte, Sir.
Sie haben ganz bestimmt einen Weltverbesserungsanspruch. Und der Weg, den Sie da gehen, der ist, ja, da kann ja jeder seinen Weg suchen. Aber sind Sie mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden?
Nein, wir sind nicht zufrieden, natürlich nicht. Sonst könnten wir bald mal aufhören, nicht? Es ist die Arbeit des Sisyphos, nicht? Wir sind, der Sisyphos ist einer unserer wichtigsten Vorbilder, nicht? Also das nicht Mühe werden, nicht müde werden und immer wieder daran zu glauben, dass man es doch schaffen kann, ist ein ganz, ganz wesentlicher Umstand unseres Tuns. Also Selbstgefälligkeit und sagen, jetzt haben wir es endlich, gegen das müssen wir ankämpfen. Nicht einfach. Aber wissen Sie, ich will das jetzt nicht als Schlusswort missbrauchen, aber würden Sie mich fragen, was ist denn für Sie persönlich der, nach all dieser Unsicherheit, die ich hier verbreite, nicht? Also hehre Ziele und ob man es wirklich erklingen oder nicht, ist mehr als fraglich. Wissen Sie, wenn man im doch relativ reifen Alter dem Bund beitritt, nicht? Und unser typisches Beitrittsalter ist jenseits der 30.
Das verjüngt sich. Das ist aber jung, ja.
Naja, das war schon mal anders. So. Aber es verjüngt sich auch noch weiterhin, nicht? Also das Interesse der jungen Leute ist stark zunehmend. Also diese jungen Menschen, die in ihrem sozialen Umfeld diese Bindungen nicht mehr finden, nicht? Das ist dieses, Sie verzeihen das Wort, dieses Treibgut, wenn Sie wollen, der dockt natürlich auch bei uns an. Leider auch an vielen anderen Stellen auch. Aber wenn Sie jenseits der 30 in eine solche Situation kommen, dann sind Sie ja meistens in einem Seinszustand, wo Sie nicht mehr bereit sind, große Veränderungen durchzuführen. Sie sind auch kaum mehr in der Lage, wirkliche neue Freundschaften zu schließen. Die Freundschaften, die wirklichen, auf die man sich verlassen kann, außerhalb der Familie, sind ja meistens die, die man in der Schule oder beim Militär oder im Studium oder etc. Dort werden die wirklichen Lebensfreundschaften geschlossen. Es ist eine unglaubliche Überraschung für mich gewesen, wie dieses Formen von Freundschaften und diese Bereitschaft und Fähigkeit, sich doch noch einmal zu ändern, auch in reifen Jahren in einem solchen Umfeld, wie das zustande kommt. Sie können meine Frau fragen. Sie sagt, du bist einfach ein besserer, netterer Mensch geworden.
Und die Frau hat da nicht dazu beigetragen?
Natürlich!
Das will ich doch hoffen. Gut. Bitte. Dort noch eine Frage, ja?
Danke für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage, wie gesellschaftspolitisch dass das also von der Machtstärke her relevant ist. Wie viele Mitglieder haben Sie in Österreich?
Deutlich über 3000 inzwischen. Wenig. Weltweit kann ich Sie nicht beantworten, da wir nicht zentral organisiert sind und wir keine zentrale Kartei haben. Wir glauben, dass wir irgendwo zwischen 4 und 6 Millionen sind. Wie ich Ihnen gesagt habe, es gibt Gegenden, wo wir stark abnehmen und Gegenden, wo wir sehr stark zunehmen. Also die Geschichte ist ziemlich in Bewegung, aber es geht uns ja nicht um die Quantität, nicht? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat einmal jemand festgestellt, es gibt kaum eine Organisation auf dieser Welt, die so klein und so lange schon in ihren festgelegten Prinzipien überlebt, wie das die Freimaurerei der Fall ist, nicht? Also das mag vielleicht ein gewisses Indiz dafür sein, dass wir uns mit den Mechanismen, deren wir uns befleißigen, doch zumindest eine starke Überlebensfähigkeit haben.
Bitte. Was mich auch noch interessieren würde, die Großloge Österreich, hat die intensiven Kontakt mit anderen Logen? Tauschen Sie sich aus oder wie funktioniert das? Selbst Europa ist vielleicht eher noch möglich oder auch Amerika, ist man da in Kontakt oder besucht sich? Wie ist das auch eine freundschaftliche Verbindung oder
schon? Ja, natürlich. Ja, wir haben regelmäßige Zusammenkünfte. Wir sind natürlich im starken Maße bemüht, den Gedanken, den ich Ihnen versucht habe zu erklären, auch dorthin zu tragen, wo er auch gesellschaftspolitisch maßgeblich ist. Also ich meine jetzt den Osten zum Beispiel. Wir sind da sehr bemüht, die Freimaurer entweder wieder zum Leben zu erwecken oder sie dort neu einzuführen. Ich darf Ihnen ein ganz kurzes Beispiel dazu nennen, das mich menschlich sehr beeindruckt hat und das vielleicht eine Antwort darauf ist, warum wir uns das auch mit der Gemeinschaft mit den anderen Ländern antun. Die österreichische Freimaurerei hat unter anderem in Bosnien-Herzegowina die Freimaurerei wieder eingeführt und wir haben dort Logen gegründet unter österreichischer Obedienz und Aufsicht. Und wie wir aus diesen drei ersten Logen dann eine Großloge gebildet haben, nicht, also mindestens drei Logen bilden die Überorganisation, die Großloge, in Sarajevo. Und in diesen Logen sind alle ethnischen Gruppen relativ gleichmäßig vertreten. Solche Veranstaltungen sind dann internationale Feiern und sind viele auch aus dem Ausland gekommen. Und bei dieser Feier dann hat in der Rundfrage die Delegation aus Serbien das Wort ergriffen und der damalige serbische Großmeister ist aufgestanden und hat sich dort in aller Form für die Kriegsgräuel seines Volkes in diesem Teil der Welt entschuldigt. Das ist vorher noch nie passiert. Und das war die Grundlage, dass die begonnen haben, auf ihrem Niveau, in ihrer kleinen Gemeinsamkeit, ihre besonders komplizierte Vergangenheit untereinander aufzuarbeiten. Also wenn wir nur einen Beitrag dazu leisten, dass die aufhören, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen, dort in diesen Ländern, wo sie miteinander gelebt haben, und dazu eine Gemeinsamkeit vorfinden, die für sie gleichermaßen auf gleichem Niveau, auf gleicher Augenhöhe, wer sich in einer Loge befindet, ist mit dem, der neben ihm sitzt, auf gleicher Augenhöhe. Das ist eine Grundvoraussetzung. Da gibt es kein Ober und kein Unter und kein Wichtig und kein Weniger Wichtig. Da sind alle gleich. Und das ist eine Voraussetzung, um die Menschen gerade in solchen sensiblen Gegenden wieder zueinander zu führen. Und das funktioniert seither hervorragend. Und deswegen ist es für uns Österreicher, wir sind durch unsere Kleinheit und durch unsere, da steht in unserem Buch drinnen, besondere Ausprägung der Freimaurerei, glaube ich, in besonderem Maße auch geeignet, da eine Hilfestellung zu geben. Das ist uns gelungen und deswegen haben wir als österreichische Freimaurerei in der internationalen Weltenkette auch ein hohes Ansehen. Ich sage das nicht, um mich da hier wichtig zu machen, sondern weil es ein bisschen auch unserem multiethischen, multikulturellen und unserer durchaus liberalen Grundhaltung in Österreich entspricht, die wir oft leider vergessen.
Und wie viele Logen gehören zur Großloge in Österreich?
In Österreich 70.
70. Noch eine Frage? Ja, bitte.
Darf ich mir noch kurz vorschwindeln am Weg zu Ihnen?
Ausnahmsweise.
Bei der heutigen Ankündigung stand, Mozart hat sich auch schon an die Freimaurer gewendet. Mein Wissensstand ist, dass er es aus wirtschaftlichen Gründen gemacht hat. Er hat finanzielle Nöte gehabt. Die Frage an Sie, gibt es heute auch noch Mozarts, die sich an Sie wenden?
Ja, also ich bin kein Historiker, aber ich habe mich mit Mozart schon einigermaßen auseinandergesetzt. Man tut dem wirklich ehrenvollen, lieben Mozart sehr, sehr unrecht. Mozart war ja auch nicht immer in Armut, sondern war eine Zeit lang sehr wohlhabend. Er konnte mit seinem Geld nicht umgehen. Mozart war ein glühender, begeisterter Freimaurer und die Freimaurerzeit, in der er gelebt hat, war eben dadurch geprägt, dass jenseits der Stände alle miteinander in einer Loge auch zusammen waren. Es ist richtig, dass Mozart in den Zeiten, wo es ihm sehr schlecht gegangen ist, Unterstützung bei den Brüdern gesucht und auch gefunden hat. Bei uns ist die Unterstützung des Bruders eine ganz wichtige, nicht Begleiterscheinung, sondern ein ganz wichtiges Argument. Wir leisten oder wir versuchen einen Beitrag dazu zu leisten, unseren Mitgliedern auch materiell zu helfen. Für uns ist die Caritas aber eine Selbstverständlichkeit und nicht etwas, was wir vor uns hertragen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand bei uns deswegen Mitglied wird, weil er bedürftig ist. Aber wenn er bedürftig ist, dann helfen wir ihm, ja.
Bitte. Ja, meine Frage ist folgendermaßen, wenn Sie so erzählen, was für Erfolge Sie schon erreicht haben und dass einfach Ihr Bestreben auch ist, dass die Welt sich verbessert, gehört natürlich dazu, dass die Menschen sich ändern. Und würde es dann nicht mehr Sinn machen, sich mehr an die Öffentlichkeit zu wagen, sage ich mal, dass einfach auch normale Leute unter Anführungszeichen die Möglichkeit haben, ihrem Verein beizutreten, weil ich denke, dass es doch viele Menschen gibt, die einen anderen Weg suchen, den sie gehen möchten, um ein besserer Mensch zu werden, aber in dem Umfeld, in dem sie leben, gar nicht die Möglichkeit haben, weil so viel Machtstreben um sie herum ist und sie gar nicht aus dem Wirrwarr oder aus dem Schlamassel herauskommen alleine.
Ja, das ist ein sehr richtiger Punkt. Die Frage wird auch andernorts immer wieder diskutiert. Es gibt auch freimaurerische Organisationen, die sich in dieser Weise verhalten. Also die öffnen sich deutlich mehr und geben da viel mehr konkrete Hilfestellung an Menschen, die sonst nicht Mitglieder würden. Wir glauben aber, dass wir eine gewisse Verpflichtung unserer Tradition gegenüber haben. Und unsere Tradition bedeutet auch, dass wir es dem Menschen, der nämlich als Freimaurer das tun will, es nicht leicht machen. Also so es nebenbei zu tun, geht nicht. Wir verlangen Disziplin, wir verlangen Anwesenheit, wir verlangen Respektierung von bestimmten Gebräuchen und Verhalten. Das können wir von vielen anderen, die auch bedürftig sind in dieser Hinsicht, nicht erwarten und nicht verlangen. Das heißt, die Gefahr, dass wenn wir sagen, ja mein Gott, je mehr Mitglieder sind, desto besser für alle, wäre eine Nivellierung, eine Verflachung, ein Kompromiss schließen. Um ein guter Mensch zu werden, braucht man nicht Freimaurer werden. Nicht? Wir haben nichts erfunden, was nicht vorhanden ist. Das, was wir tun, ist, dass wir versuchen, die Menschen auszurüsten, etwas bewusster und intensiver mit anderen Menschen darüber umzugehen und aus jedem einen Bruder ohne Schutz zu machen. Das ist unser sehr idealistischer Anspruch, ob er deswegen eingetragen ist als Mitglied oder nicht, ist nicht so wichtig.
Darf ich noch eine Frage stellen? Und zwar im Zusammenhang mit Selbsterkenntnis. Das ist ja ein immens schwieriger Weg, sich selbst zu erkennen. Und da denke ich, würden viele Leute Hilfe brauchen.
Auch wir, ja.
Bitte, Frau Sanzirger.
An sich wollte ich mich nicht melden. Denn ich bin mit diesen Dingen als Zeitgeschichtlerin und soziologisch und ein ganzes Leben pädagogisch mehr als befasst. Aber ich muss der Dame doch eines sagen. Es gibt unendlich viele Angebote, ein besserer Mensch zu werden. Sie dürfen nicht vergessen, es gibt sehr Traditionelle, die sich dauernd um sie bemühen. Ich höre diese 3 Minuten vor 7 seit vielen Jahren. Sie werden immer schlecht unter uns gesagt. Aber wir haben so viele gute Kirchen, verschiedene, für jeden wäre was drin. Wir haben so viele Institutionen. Und für die jungen Leute gibt es jetzt schon das Internet. Wenn einer wirklich will, dann brauchen wir nicht große, brauchst du Freimaurerei, keine Aktion, guter Mensch machen. Es gibt schon so viel. Aber die Frage ist nur, wer sucht, der findet. Will er, sucht einer wirklich, dann wird er finden. Und was das andere betrifft, die Männer und die Frauen. Ich kann sehr viel vergleichen und ich kenne eine Einrichtung, die sehr elitär ist, man kann gar nicht leicht hin. Und die Leute, die einmal dorthin konnten, die kommen wieder und verbinden das. Und das sind die Gemeinschaften auf dem Berg Athos, die Athosgänger. Wer einmal und öfter dort ist, da muss man zumindest sehr lang allein gehen, Entbehrungen, kriegt wenig zu essen. Und da schmiedet die Leute zusammen und gibt Impulse. Und die halten nachher auch zusammen, obwohl sie ganz locker sind. Erst recht aber, ein solches System mit wöchentlicher oder 14-tägiger Dauerkontrolle, wenn er dort sitzen muss und den Mund halten muss, zum Beispiel, wenn er andere redet. Immer. Das wenn Sie sagen, was ist der Weg, ein besserer Mensch zu werden, jemanden 20 Minuten anzuhören und auch nachher nicht botschig reden, das ist schon unendlich viel. Also für den, der will, biblisch, wer sucht, der findet.
Wunderbar. Eine Frage haben wir noch, dann.
Sie brauchen sich gar nicht wundern, dass die Kirche von der Exkommunikation, denn der Kirche ist es nicht gelungen, gute Menschen zu beeinflussen, wie sie das konsequent machen.
Bitte das Mikro zurück. Gut, es ist 9 Uhr, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe vielleicht noch einen schönen Schlusssatz, der vielleicht jetzt da passt, nicht von mir, ist auch aus diesem tollen Buch. Werde der, der du sein könntest. Und ich glaube, das sagt alles aus. Danke vielmals.
Das Buch.
Ich sage das Buch. Bitte warten Sie noch einen kleinen Moment. Ich habe noch einige Ankündigungen zu machen. Erstens gibt es das Buch draußen zu kaufen. Meine Kollegen vom Verein Freunde Kepler Salon stehen draußen und helfen Ihnen. Ich nehme an, Herr Kraus ist vielleicht so nett und wird das eine oder andere Buch signieren.
Gerne.
Dann möchte ich Sie noch erinnern, dass wir den Verein Freunde Kepler Salon haben, den Unterstützerverein zur Erhaltung des Kepler Salon. Wir würden uns freuen, Mitglieder zu bekommen. Wir brauchen viele Mitglieder. Bitte, wenn Sie sich entschließen können, gibt es auch draußen Anmeldeformulare. Und jetzt bleibt mir nur noch anzukündigen, die nächsten Veranstaltungen. Das wird sein am Donnerstag, dem 3. gibt es zum Mittag eine neue Schiene, die heißt Woran arbeiten Sie gerade? Und in diesem Fall Herr Winterebner zum Thema die Auswirkungen des Alterns. Beginnt 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr und es gibt eine gute Suppe gratis dazu. Am Montag ist wieder normaler Kepler-Salonabend am 7.3. 19.30 Uhr. Da geht es diesmal dann um die Jugend. Die Jugend der 2010er Jahre, Problemfall oder Hoffnungsträger. Die Vortragende ist Beate Großecker, eine Kommunikationswissenschaftlerin, Jugendforscherin. Ja, dann sage ich danke für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, für Ihre spannenden Fragen. Kommen Sie wieder, wir würden uns freuen. Der Kepler Salon ist bis 22 Uhr noch geöffnet. Sie können noch was trinken an der Bar und sich mit Freunden unterhalten. Danke vielmals.